You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. What do you got to say?
Die Antifa-Nachrichten heute mit einer besonderen Ausgabe. Die beginnen mit Fritz Boschel, der jetzt mal schauen wird, wie die letzten 10 Jahre eigentlich in Deutschland verlaufen sind. Wobei Fritz Boschel einen Einschnitt in der hiesigen Öffentlichkeit markiert, nämlich mit der Veröffentlichung von Thilo Sarrazins Buch Deutschland schafft sich ab.
Ich finde, das drängt sich sehr auf. Also ich würde mal sagen, dass die Geschwindigkeit der Entwicklung seit 5 Jahren enorm zugenommen hat. Und das ist genau das, was viele von uns, wenn ich jetzt mal mit uns die Linken meine, auch so paralysiert. Diese unfassbare Wucht und Geschwindigkeit, mit der das alles passiert. Und das, man kann auch schon ein bisschen früher anfangen. Man kann vielleicht anfangen mit der Diskussion über Eva Herrmann Ende der Nullerjahre oder Mitte der Nullerjahre und von da immer mal wieder so Aufreger, aber so richtig losgegangen ist es mit Sarrazin, mit den über 1,5 Millionen Exemplaren seines schauerlichen Buches Deutschland schafft sich ab. Die Diskussionen, die da geführt wurden, da kommt dieses, man wird ja wohl noch sagen dürfen, her. Und dann begannen die ersten neuen, wie soll ich mal sagen, Bewegungen zu entstehen. Wir haben dann 2013 die Gründung der AfD, zunächst ja noch mit einem ganz anderen Charakter als heute. Also die Anti-Euro- und Anti-EU-Partei, da war noch gar nicht so viel rechter und rassistischer Beifang dabei. Immer noch genug, aber das war bei weitem nicht zu vergleichen mit dem, wie die AfD heute aufscheint. Dann hatten wir 2014 begann Pegida, da hatten wir im Sommer 2014 die Spätsommer 2014 Hogesa, also wo auf einmal der Hooligan-Aspekt auftaucht, also wo auf einmal rechte Fußballfans an den rechten Umtrieben, an rechten Demos, Kundgebungen und auch an rechten Übergriffen und Angriffen beteiligt waren. Wir hatten riesige Mobilisierungen, vor allen Dingen in Südwestdeutschland, Baden-Württemberg, gegen die Frühsexualisierung in Anführungszeichen an den Schulen, also gegen Sexualkundeunterricht. Und das alles trägt eine gewisse, wie soll ich mal sagen, Dynamik in sich, die dann mit Pegida ja bis, ich glaube, das war Anfang 2015, waren da einmal 25.000 Leute auf der Straße in Dresden. Dann kam die Bewegung, die ganzen Ableger von Pegida, also diese ganzen GIDA, Geschichten, die da in ganz Deutschland aufploppen, auch in Westdeutschland übrigens, auch interessant festzustellen, dass das eben zwar, wie soll ich mal sagen, vom Charakter her in Ostdeutschland ein bisschen ein Zacken schärfer ist, aber dass du solche Erscheinungen durchaus auch in Westdeutschland beobachten kannst. Naja, und dann kam der Durchmarsch der AfD, dann auf einmal ist der rechte Flügel in der AfD immer stärker geworden, quasi unter den Häutungen, wenn man das so möchte, wo erst Bernd Lucke und dann Frauke Petry quasi zurückgelassen wurden und der Einzug in bis heute 14 Landtage und schließlich der ja doch aus ihrer Perspektive relativ triumphale Einzug in den Bundestag, das hat diese ganze Dynamik befeuert. Es entstanden Diskussionszirkel oder es begann ein Austausch zwischen diesen parteiförmig organisierten und neuen Rechten, also mit dem Institut für Staatspolitik Götz Kubitschek, Jürgen Elsässer, der frühere Linke und heutige völkische Troll, könnte man sagen, der mit seinem Kompaktmagazin hier durchstartet gerade. Wir sehen jugendlichere Organisationen wie die Identitären oder auch 1% oder auch Teile der jungen Alternative, also der Jugendorganisation der AfD, die hier bereitstehen, wo die ganzen destruktiven rechten Energien, die von da kommen, zusammenschießen und dafür sorgen, dass sich tatsächlich ein großer Teil sagen wir mal, von Wählerinnen und Wählern oder Bürgerinnen und Bürgern oder wie immer man das ausdrücken möchte, sich angesprochen fühlen, motiviert fühlen, die reagieren auf diese Angstszenarien, die da an die Wand gemalt werden. Und auf diese Weise kommen wir dann relativ logisch mit relativ logischer Konsequenz in Chemnitz an.
Sagt Fritz Boschel über die Entwicklung der letzten 10 Jahre. Man kann das eigentlich noch ergänzen und sagen, man kommt da nicht nur in Chemnitz, sondern mittlerweile auch in Köthen an. Das ist ein bisschen der Ausgangspunkt für die nächsten Minuten. Ich habe mir 2 Menschen eingeladen, einmal ein Vertreter der mobilen Opferberatung und ein Mensch, der sich mit der antifaschistischen Szene in Sachsen-Anhalt bestens auskennt, um genau darüber zu reden, was hier eigentlich gerade vor sich geht und wie man dem etwas entgegensetzen kann. Vielleicht mit den aktuellsten Eindrücken aus Köthen, weil das ja in den letzten Tagen immer mal wieder hochkochte. Die Frage, wie hast du die Zusammensetzung dieser Demonstration, die es da in den letzten Tagen gab, erlebt? Du warst ja auch vor Ort bei Gegenprotesten.
Ja, das ist richtig. Es gibt ja auch eine Pressekonferenz vom Innenministerium und Justizministerium dazu, die ganz ähnliche Fragen versucht haben einzuschätzen, zu bewerten. Und da sagte der Innenminister Stahlknecht, dass es sich wohl um 400 bis 500 angereiste Neonazis, Rechtsradikale, Rechtsextreme, wie auch immer, die Neonazis haben sie nicht mal erwähnt im Begriff, immer Rechte und Rechtsradikale handelte und 2000 Köthner und Köthnerinnen sich da an dem Trauermarsch in Anführungsstrichen zusammen beteiligt haben. Also letzten Sonntag waren ja 2500 Leute circa auf der Straße und die Zusammensetzung würde ich meinerseits ganz ähnlich einschätzen, also dass aus dem organisierten Neonazi- und Kameradschaftskreis, aus Parteien wie die Rechte, NPD oder auch Türkida, na klar mit David Köcker, der ja da seine flammende Rede über den Rassenkrieg gehalten hat, dass die jetzt nicht unbedingt in der Überzahl waren, also die organisierten Neonazis, nichtsdestotrotz aber aus dem Umkreis, lokal, regional, auf jeden Fall auch sehr viele unorganisierte Neonazis waren, also rechte Schlägertrupps, die man vom flachen Land, wenn man daher kommt, leider noch kennt, die es immer noch gibt, die sich vielleicht irgendwie zurückgezogen haben, aber die durch solche Anlässe wie diesen jetzt in Köthen sich wieder auf den Plan gerufen fühlen. Und der Rest waren tatsächlich ganz normale Köthner und Köthnerinnen, die aber keinerlei Berührungsängste oder Probleme haben, mit diesen organisierten, aber auch unorganisierten Nazis und rechten Schlägern zusammen auf die Straße zu gehen.
Nun verdichten sich mittlerweile auch die Hinweise, dass nicht nur die AfD, sondern auch Pegida, 1% und so weiter eine Großdemonstration machen möchte am kommenden Wochenende, am kommenden Sonntag. Wie schätzt du da die Lage ein?
Man kann natürlich nicht sagen, wie viele Leute das auf den Plan ruft, aber ich denke, dass mindestens ähnliche Zahlenverhältnisse, wenn nicht sogar mehr Personen, sich dort berufen fühlen, auf die Straße zu gehen, ihre in Anführungszeichen wieder Trauer auf die Straße zu tragen. Es kam ja letzten Sonntag und auch am Montag, als die AfD noch einmal auf den Holzmarkt in Köthen aufgerufen hatte, zum selben Thema, also Trauer um diesen Tod des 22-Jährigen da in Köthen, nicht zu so ausgeprägten Hetzjagden, wie man das in Chemnitz beobachten konnte. Und das lag meiner Einschätzung nach vor allem an 2 Sachen. Zum einen natürlich purem Zufall, dass die Nazischläger dort niemanden in die Hände bekommen haben. Die Journalisten, die vor Ort waren, haben sich mit steigender Aggressivität auch zurückgezogen. Also das ist sozusagen ein Punkt. Und der zweite Punkt ist natürlich, dass die sachsen-anhaltinische Landesregierung, die Verantwortlichen, auch die Polizei, sich natürlich nicht nochmal genauso blamieren wollten, wie das in Sachsen passiert ist, in Chemnitz passiert ist, in den 2 Tage hintereinander mit massiv Nazi-Ausschreitungen umgegangen werden musste, aber trotzdem keine Polizeikräfte hinzugezogen wurden. Gerade weil das alles nicht passiert ist, also diese Hetzjagden nicht passiert sind, aus den gerade benannten Gründen meiner Ansicht nach. Die rechte Szene natürlich weiterhin zu Demonstrationen auf, versucht immer mehr Momentum aufzunehmen, versucht immer größer zu sein und die bundesweite Öffentlichkeit guckt nach Chemnitz jetzt natürlich auf Köthen. Das versuchen die Rechten halt mit ihrer Mobilisierung auch dementsprechend auszunutzen.
Eine, die Gegenproteste auch organisiert hat und dafür auch Kritik bekommen hat am vergangenen Wochenende, ist Henriette Quade, die auch im Landtag sitzt. Ich hatte sie mal gefragt, wie denn eigentlich Ihre Eindrücke der letzten Tage und letzten Wochen sind?
Tatsächlich sehr, sehr angespannt und sehr besorgt über die Entwicklung, die passieren. Chemnitz war tatsächlich, man denkt ja immer schon, es kann nicht schlimmer kommen. Und Chemnitz hat gezeigt, dass es eben doch schlimmer kommen kann. Und das macht natürlich eine sehr, sehr angespannte Gefühlslage und gleichzeitig darüber diskutieren zu müssen, ob es sinnvoll ist, dass es Fachträger der Arbeit gegen Rechtsextremismus gibt, die auch sich nur um Rechtsextremismus kümmern, ist natürlich eine völlig absurde Situation.
Sagt Henriette Quade und spielt damit auch was an, was meinem zweiten Gesprächspartner auch betrifft, nämlich die Diskussionen der letzten Wochen in Sachsen-Anhalt, darum, ob denn der Miteinander e.V. ein Verein ist, der gefördert werden soll oder eher verboten, bekämpft, was auch immer werden soll. Das ist quasi eine Diskussion, die angefacht wurde von der AfD, wo aber Teile der CDU quasi mitgemacht haben. Miteinander, da gehört eben auch die mobile Opferberatung dazu. Wie habt ihr denn die letzten Wochen, Monate erlebt?
Für uns als mobile Beratung war eigentlich zentral die Entwicklung in Chemnitz und auch in Köthen, weil vor allem in Chemnitz gab es natürlich Angriffe und vor allem, wie diese Angriffe dann in der Politik diskutiert werden, war für uns so ein bisschen eher erschreckend und auch sehr problematisch aus einer Opferperspektive. Also das war für uns eigentlich der Augenmerk in dieser Entwicklung. Dass die AfD uns attackiert, ist, glaube ich, ja nicht das erste Mal und nicht verwunderlich, weil wir natürlich auch schon lange Zeit da gucken, was sie machen und sie genau beobachten. Und da muss man die weitere Entwicklung gucken. Das ist, da sind wir, glaube ich, auch relativ ruhig erstmal und werden entsprechende Statements dann auch rausgeben. Für uns war, wie gesagt, zentral eher die Entwicklung, dass es wieder zu so starken Mobilisierungen von der rechten Ecke kommt, in Verbund mit rassistischen Wutbürgern oder mit anderen Bevölkerungsteilen, die scheinbar kein Problem haben oder sehr naiv sind, halt mit Neonazis zusammen zu demonstrieren und die sich auch nicht distanzieren oder aus solchen Demonstrationen hinausgehen, wenn aus diesen Demonstrationen neonazistische Parolen gerufen werden oder halt auch Menschen angegriffen werden, was für uns deswegen natürlich arg problematisch ist, weil rechte Angriffe auch immer intendieren, halt gleichzeitig den Betroffenen und der gesamten Gruppe, zu der der Betroffene dann gezählt wird, klarzumachen, dass sie in dieser Gesellschaft keinen Platz haben, dass sie exkludiert werden sollen über gewaltsame Mittel oder halt einfach nicht dazugehören und dass, wenn ein Teil der Gesellschaft eigentlich dort unterstützend wirkt, sich nicht verhält oder sogar da weiter mitläuft, dass es ein klares Statement gegen Menschen sind, gegen Bevölkerungsgruppen und es eigentlich gerade wichtig ist, solchen Opfern von rechter Gewalt zu unterstützen und klarzumachen, dass sie ein Teil der Gesellschaft sind und dass sie nicht darum bitten müssen, dass das selbstverständlich ist. Und deswegen braucht es auch dementsprechend Zeichen dafür.
Die Opferberatung in Sachsen, Opferberatung Sachsen, hat allein in den letzten 2 Wochen in Chemnitz 24 Körperverletzungen gezählt und auch mehrere Dutzend Fälle von Bedrohungen, die allein in Chemnitz registriert wurden. Also Bedrohungen für Migranten, Journalisten oder ja, zum Beispiel Linke, die sich da irgendwie dem entgegenstellen. Registriert ihr in den letzten Wochen Ähnliches deutschlandweit oder sachsen-anhaltweit?
Also deutschlandweit kann man sagen, dass es im Umfeld um die Geschehnisse von Chemnitz zu mehreren, auch teilweise brutalen Übergriffen kam, die man durchaus in Zusammenhang sehen kann. Die Kausalitätskette ist natürlich immer nicht unbedingt total geschlossen nachzuvollziehen. In Sachsen-Anhalt haben wir da noch keine wirklich festen Zahlen, dass wir da jetzt was äußern können. Grundsätzlich ist, kann man aber sagen, wenn so etwas passiert wie in Chemnitz mit dieser Erhöhung der Opferzahlen, bedeutet das natürlich ein Unsicherheitsgefühl von Menschen, die davon potenziell betroffen sind, in ganz Deutschland.
Ein Beispiel war zuletzt ein Vorfall in Salzwedel. Salzwedel, eine Stadt, die in den letzten Monaten immer mal im Fokus war, weil es dort ein alternatives Zentrum gibt, was immer wieder angegriffen wird. Nun hat es in den letzten Tagen da einen Vorfall gegeben, wo eben nicht dieses alternative Zentrum getroffen war, sondern ein anderer Ort. Vielleicht das als ein Beispiel für aktuelle Vorfälle in Sachsen-Anhalt. Was kannst du darüber berichten?
Da gab es bei einer Kneipe halt einen Angriff, nicht das erste Mal bei dieser Kneipe. Es gab auch letztes Jahr eigentlich zur fast selben Zeit eigentlich dort auch einen Übergriff, rassistisch motivierten Übergriff. In Salzwedel haben wir eine Besonderheit und zwar konnten wir feststellen, dass dort weniger rechte Angriffe angezeigt werden als in anderen Regionen von Sachsen-Anhalt. Wir haben es also dort mit in gewisser Weise mit einem Vertrauensverlust gegenüber den Ermittlungsbehörden zu tun, weswegen halt viele politisch aktive Personen, die von Rechten angegriffen werden, aber auch viele, die von Rassismus betroffen sind, teilweise halt dort keine Anzeigen erstatten und deswegen ist auch zu solchen Äußerungen kommen, wie halt von den Stadtoberen oder von den Polizeioberen in Salzwedel in den letzten Wochen, dass sie kein Neonazi-Problem hätten. Wobei wir durchaus ein Neonazi-Problem feststellen können, auch anhand der Fallzahlen, die halt für so eine Größe der Stadt relativ hoch sind in Salzwedel, aber halt die Anzeigen bei der Polizei nicht ankommen.
Am Anfang der Woche gab es, oder am Wochenende gab es eine Mitteilung, dass nämlich die Morde des NSU nicht gezählt werden in den Statistiken, was Todesopfer rechter Gewalt angeht. Das ist ja auch was Umstrittenes oder immer wieder Diskutiertes, aber für eure Arbeit ja auch irgendwie Notwendiges, diese Zahlen aufbereiten zu können. Wie habt ihr darauf reagiert? Also auf so eine Meldung, dass ein offensichtlich der NSU-Mord mit rassistisch-nationalistischem Hintergrund und dann zählt das aber in der Statistik nicht. Da fühlt man sich ja vielleicht, wenn man bei der Opferberatung tätig ist, auch so ein bisschen verarscht.
Ich glaube, dass es vor allen Dingen für die Familien, die Betroffenen, ein herber Rückschlag ist und eigentlich ein Schlag ins Gesicht ist und eigentlich den konträr steht, was halt die Regierung angekündigt hat. Für uns ist es natürlich erschreckend so und ist natürlich nicht nachvollziehbar, wie so eine, ja, so eine Analyse oder so eine Feststellung zustande kommt. Wir haben immer dann wieder damit zu tun, dass halt bestimmte Betroffene oder Opfer von rechter Gewalt, die wir so zählen würden, nicht als Todesopfer anerkannt werden, weil die Gründe anders gesehen werden, bestimmte Motive anders gelagert werden. Das ist ja so ein juristisches Problem, das vor Gericht dann haargenau halt herausgearbeitet werden muss, was halt das Motiv ist. Manche Gerichte machen das genauer, manche weniger. Beim NSU stellt sich die Frage eigentlich nicht. Ne? Von daher ist das natürlich für uns unverständlich. Und wie gesagt, ich glaube für die Betroffenen, aber auch für die Leute, die ja mit den NSU auch gemeint waren. Also rechte Angriffe, rassistische Angriffe sind ja nicht bloß auf den, also sind ja nicht bloß auf den Einzelnen gezählt. Hier mich, wie schon vorhin gesagt, zielen ja auf die Gruppe, die damit angegriffen werden. Migranten, Homosexuelle, Obdachlose, die damit allgemein gemeint sind. Und für die alle ist das natürlich ja, eine erschreckende Nachricht eigentlich.
Die Nachricht, dass die Morde des sogenannten NSU nicht in den offiziellen Statistiken der Bundesregierung auftauchen, war eine Meldung der letzten Tage. Auch eine Meldung ist, dass der Verfassungsschutz mal wieder eine durchaus interessante Rolle spielt, in dem Fall der Verfassungsschutzchef, Herr Maaßen. Also da gibt es ja eine Historie, die Verquickung in den NSU, die jetzt aufgetretene Bagatellisierung der Überfälle, der Übergriffe, der Hetzjagden in Chemnitz, wo man sagen kann, naja, was ist denn die Rolle des Bundesverfassungsschutzes? Arbeiten die teilweise auch einfach mit der AfD in die Hände? Auch da gibt es Berichte der letzten Tage. Nun gab es die Behauptung, dass ein Video, was eine Hetzjagd zeigt auf Migranten, die Behauptung vom Chef des Bundesverfassungsschutzes, dass könne sich möglicherweise um ein Fake handeln, also eine Fälschung. Was kann man mit dem Verfassungsschutz, der quasi so eine Argumentation der Rechten 1:1 übernimmt, denn anfangen? Überrascht das noch?
Tatsächlich steht da die Forderung im Raum und das ja auch nicht erst seit gestern, diese Institution aufzulösen und der ist sich, glaube ich, einfach anzuschließen. Du hast gerade auch schon vieles erwähnt, das, was sich der Präsident Herr Maaßen jetzt geleistet hat, liefert einfach nur wiederum neue Beweise und viel schwerere ja, Argumente, diese Forderung immer wieder zu unterstreichen.
Also vielleicht auch nochmal kurz zu dem Video. Wie schon erwähnt, ist halt nach Angriffen, nach rassistischen Angriffen oder rechten Angriffen relativ wichtig, dass die Gesellschaft ein solidarisches Zeichen sendet an die Betroffenen und an die Gruppen, zu denen sie gezählt werden. Und zwar zu sagen, dieser Exkludierungsakt, dieser Gewaltakt, der eigentlich aussagen soll, euer Leben ist weniger wert, ist gar nichts wert, auf jeden Fall habt ihr hier nichts zu suchen, so, dass man denen entgegentritt. Und wenn dann auf einmal eine staatliche Stelle oder der Vorsitzende einer staatlichen Stelle ein Video anzweifelt, wo man eine rassistische Attacke sieht, so, dann ist das ein Entsolidarisierungszeichen, was ein Armutszeugnis des Staates ist und auch der Gesellschaft. Von daher hoffe ich, dass da entsprechende Folgen sind. Nun ist er zurückgerüdert, ne? Dass er halt die Authentizität des Titels des Videos anzweifelt. Da hat ja dann in der Debatte im Parlament des Bundestages Frau Merkel gewisserweise passend gesagt, dass eigentlich diese Wortgläuberei, ob es jetzt eine Hetzjagd oder nicht ist, gänzlich unpassend ist, weil dort sieht man Angriffe. Und wenn dann der Chef des Verfassungsamts der Meinung ist, jetzt nachträglich zurückzurüdern zu müssen und irgendwie versucht sich zu rechtfertigen, dass es eine begriffliche Bestimmung ist, muss man sich wirklich fragen, ist die da wirklich so wichtig, wenn dort Menschen angegriffen werden, dann ist das für Betroffene, also ist das eigentlich unzumutbar. Und das andere ist, mit welcher Selbstsicherheit die rassistischen Bürger solche Videos, Gewalttaten hochstellen, da muss man schon sagen, hat man scheinbar einen gesellschaftlichen Diskurs, der arg problematisch ist, wenn sie sich so sicher fühlen, dass man da Gesichter sieht, Stimmen hört etc. und unverhohlen so ein Video eigentlich hochgestellt wird.
Eine Frage, die man sich vielleicht auch stellen kann, ist die, wo sind eigentlich die Stimmen, die Meinungen der Geflüchteten und die vom Rassismus betroffen sind und die Rassismus erfahren. Vielleicht auch die Frage, wer bekommt den Raum zu sprechen, wie zu sprechen, sich auch solidarisch zu zeigen. Und diese Positionen sind ja tatsächlich auch eher marginalisiert in den letzten Wochen. Die Frage, Was tun, wie solidarisch sein, war auch eine Frage an Henriette Quade.
Na, ich glaube, es ist nach wie vor wichtig, erstens diese Erzählung von wir wollen doch nur den trauernden Bürgern eine Möglichkeit geben, das zu tun, zu brechen und transparent zu machen und da im gewissen Sinne eine Demaskierung zu betreiben, um transparent zu machen, wer da auf die Straßen geht und welche Reden dort geschwungen werden und wo sozusagen es Applaus gibt. Wenn wir uns angucken, was am Montag in Köln passiert ist, dann hatten wir da einen Mix aus Bürger und Nazis und wir hatten Bürger, die der Nazi-Aktivistin Jennifer Rodrian applaudiert haben, als die Journalisten und vermeintlichen Linken gedroht hat, ihr werdet als erstes brennen. Das heißt, die Differenzierung Bürger und Nazis muss sich ja auch in Handlung irgendwie festmachen. Und wer bei sowas applaudiert, der ist für seinen Applaus zu kritisieren. Und zwar in der gleichen Härte wie diejenigen, die die Drohung aussprechen. Also das ist sozusagen das eine mit der Erzählung, es geht doch hier nur um Trauer und die wollen die Linken nicht zulassen, brechen. Und das zweite ist natürlich zu widersprechen der rassistischen Hetze, die daraus abgeleitet wird.
Sagt Henriette Quade, ich will vielleicht noch einen Schritt weiter gehen und nochmal auf was schauen, was so Zustand in Ostdeutschland bedeutet. Da kann man sagen, es gibt eine regressiv-autoritäre Grundhaltung, die vielleicht auch noch breiter ist als so eine Wählerschaft der AfD und vielleicht auch die Frage stellen, wo kommt es eigentlich her und wie geht man damit um? Und das gleichzeitig verbunden mit einem Blick, den ich in letzter Zeit häufiger von Leuten aus Westdeutschland bekommen habe, sowas Abschätziges oder auch so der Ruf, na dann kommt doch einfach zu uns nach Hamburg, da ist es doch eigentlich viel schöner. Und da habt ihr nicht diese Probleme und dann lasst doch die, weiß ich nicht, zugespitzt Sachsen Sachsen sein. Und dann habe ich einen Vorschlag gehört, wie wäre es mit Patenschaften? Also Metropolen, Initiative in Hamburg oder in Berlin, die ganz viel mit Skatern macht, übernimmt eine Patenschaft in Köthen zum Beispiel mit Leuten, die jetzt nicht zum rechten Konsens gehören. Ähnliche, mehr oder weniger konstruktive Vorschläge, über die kann man ja nachdenken. Gibt es für euch was, was sinnvoll erscheint, solidarisch zu handeln, notwendig erscheint und notwendig ist und was man tatsächlich tun kann, abseits zum Beispiel in so einer Diskussionsrunde darüber zu reden?
Ein Aspekt, der zu erwähnen ist und der in Anführungsstrichen auch altbewährt ist, ist natürlich der, dass man den Tätern, also den rassistischen Schlägern, den Leuten, die ein Klima der Angst aktiv befeuern, indem sie schlagen oder sonst was, natürlich einen Dämpfer verpasst. Wie das aussehen kann, gibt es verschiedene Möglichkeiten und Wege. Ich rekurriere sozusagen auf klassische Antifa-Arbeit, die, glaube ich, immer noch zu Beginn so einer ganzen Debatte nicht vergessen werden darf, beziehungsweise so eine Debatte erstmal möglich macht. Denn nämlich, wenn die Leute, die am lautesten schreien und am vehementesten einfordern, dass die als Fremden Ausgemachten irgendwie hier nichts zu sagen haben, hier weg müssen, dies und das, nicht mehr so laut schreien und nicht mehr diese Debatte bestimmen und in eine Richtung schieben, wie es ja definitiv passiert in Köthen, wenn Neonazis Freie Soziale National rufen und ganz normale Köthner und Köthnerinnen da trotzdem weiter mitlaufen. Wenn die erstmal einen Dämpfer bekommen, ist, glaube ich, erstmal Raum geschaffen, um weiter irgendwelche anderen Konzepte fahren zu können, sich mit Leuten auseinandersetzen zu können, die von dieser Gewalt betroffen sind. Aber das darf natürlich nicht alleine stehen und wie auch schon mehrfach hier durchgeklungen ist, ist es natürlich nicht damit getan, dass wenn die in Anführungsstrichen knallharten Neonazis weg sind, auf einmal alles gut wäre in den gerade ostdeutschen Abbruchsgebieten, die wirtschaftlich abgehängt sind, wo den Leuten immer präsent ist, dass sie eigentlich wirtschaftlich und damit gesellschaftlich gesehen keine Relevanz mehr besitzen oder immer weniger Relevanz besitzen. Diese Angst, dieses diffuse Bewusstsein von nicht gebraucht werden, das ist, glaube ich, auch eine ganz große Ursache, dass eben die Leute erstmal mit Neonazis zusammen marschieren und damit auch keine Berührungsängste haben. Und da wäre es vielleicht ein zweiter Punkt da, irgendwie anzusetzen, ohne mich jetzt in Argumentationen begeben zu wollen, die von einem attraktiveren Wirtschaftsstandort anfangen zu reden, dass man ja eigentlich nur wieder in die Wirtschaft investieren müsste und dann wären ja alle gesellschaftlichen Probleme, alle ja, rechten Einstellungen auf einmal aufgehoben. Ich denke, dass die soziale Frage auf jeden Fall eine Frage ist, die damit zusammenhängt. Aber man macht es sich, glaube ich, zu leicht, wenn man ein paar Fördergelder versucht, in die ostdeutsche Wirtschaft zu pumpen und dann denkt, es gibt keine Nazi-Aufmärsche mehr, keinen Rassismus mehr, das ist zu einfach.
Wenn man schaut, wie alt die Leute sind, die da demonstrieren, das sind ja häufig 40 bis 60 Jahre alt, also so Leute, die auch vielleicht noch eine ganz andere politische oder auch kollektive Erfahrung haben, nämlich DDR, irgendwie gestürzt zu haben in ihrer Erfahrung und gleichzeitig auch für nicht wenige mit sowas wie Hoyerswerda und Rostock-Lichtenhagen einen rassistisch motiviert politischen Willen politisch durchgesetzt zu haben, durch die Einschränkung des Asylrechts, die daraus folgte. Was wären vielleicht konkrete politische, solidarische Handlungen, die du jetzt noch am Ende dieses Gesprächs empfehlen könntest?
Vielleicht nochmal kurz zu einem Exkurs in die DDR. Also auch in der DDR, und das kriegt ja die Forschung immer mehr raus, gab es auch Pogrome, gab es auch viele rassistische Übergriffe, die jetzt erst langsam aufgearbeitet werden. In der DDR hat man ja gerade eine Separation gehabt von Leuten, die aus dem Ausland kamen, von Migranten. Diese Abschottung hat halt rassistische Stereotype verfestigt und halt in gewisser Weise auch diese Befremdung. Und das wirkt teilweise bei bestimmten Leuten heute auch noch nach, diese Sozialisierung, diese rassistischen Lernerfahrungen, die sie dort getätigt haben. Ansonsten muss man sich klar machen, dass jeder rechte Angriff auch ein Ausdruck ist, in was für eine Gesellschaft man leben will. Jeder rassistische Angriff, rechter Angriff drückt aus, dass man nicht in einer solidarischen Gesellschaft leben will, nämlich einer homogenen, strikt hierarchischen und in einer Gesellschaft, wo Gewalt ein legitimes Mittel ist. Und ich glaube, da sollte sich jeder genau Gedanken machen, in was für eine Gesellschaft man leben will. Und deswegen ist es halt notwendig, dort Solidarität mit Betroffenen zu sein. Politisch würde ich natürlich jetzt fordern, dass ganz klare Statements kommen, dass man halt die Betroffenen von rechter Gewalt unterstützt, dass es halt juristisch schnelle Aufarbeitung gibt, dass halt nicht irgendwie die Taten angezweifelt wird oder Wortklauberei betrieben wird, dass Politiker halt sich dahinter stellen, dass halt miteinander stark gefördert wird oder halt andere Demokratievereine oder andere Initiativen, die halt Betroffenen unterstützen oder halt gegen Rassismus arbeiten etc. Ist, glaube ich, da wichtiger denn je. Und natürlich ist es so, dass von Rassismus Betroffene können zwar, solange es ein Verfahren gibt, einen Duldungsstatus bekommen, aber ich glaube, es ist notwendig, dass eine Gesellschaft die Verantwortung übernimmt, wenn Menschen hier Opfer einer Gewalttat geworden sind und unter psychische Folgen leiden oder anderen Folgen leiden, die das ja mit sich bringt, dass diese auch hier ein Bleiberecht bekommen, und zwar ein dauerhaftes. Ich glaube, das ist ein ganz klares Statement gegen Rassismus, wenn das die Politik umsetzen würde.
Ja, und soweit eine Diskussionsrunde hier bei den Antifa-Nachrichten über die rechte Mobilisierung der letzten Tage, der letzten Wochen. Und da steht zu befürchten, dass auch da kein richtiger Schaden genommen wird, wenn es auch mal eine zeitliche Pause dieser Kampagnenfähigkeit geben wird. Denn es stehen genug Städte zur Verfügung, in denen sich ähnliche Szenarien abrufen und aufführen lassen. Szenarien der sogenannten Bürgerwut. Es braucht nicht viel Fantasie, sich ähnliche Verläufe in, sagen wir, Cottbus oder anderen kleinen und mittelgroßen Städten vorzustellen. Aber in all diesen Städten gibt es natürlich auch Menschen, die sich dem entgegenstellen, dieser Hegemonie der Rechten. In der Hoffnung, diese auch sichtbar zu machen, existieren die Antifa-Nachrichten. Und in der kommenden Woche die nächste Ausgabe.